Ich verkünde dann mal die Weisheit, okay. Also Lightning Talks haben wir schon gesagt. Ich fange dann mal an. Leo hat mir zum Glück nur ein Notebook zur Verfügung gestellt, dann kann ich nur noch ein bisschen was demonstriere. Eigentlich hatte ich mich so richtig analog hier vorbereitet. Das Erste, was ihr erzählen wollt, war was über das Programm Xterm. Naja, also die meisten, die hier sind, vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahme, die benutzen irgendwelche Terminals, um irgendwelche Sachen einzugeben. Also so die reine Mausklicker sind beim CCC ja jetzt nicht so häufig zu finden. Hallo. Das ist irgendwie das Gruschle, ich dachte, ich guck mal. Weiß nicht, sieht kompetent aus. Ja, und was ist, ob die Leute, die solche Terminals benutzen, um Kommandozeile Eingabe zu machen, da wirklich darauf achtet, was es eigentlich für ein Terminal ist. Und naja, es gibt einen Klassiker, der vor all diese modernen Terminals, die es heute so gibt, wo es den schon gab. Weiß, ja, das Weiß-Terminal, ich meine jetzt nicht Klassiker im Sinne von Hardware-Terminals, da wäre vielleicht auch noch das VT100-Terminal zu nennen oder so, sondern wirklich solche emulierte Terminals, die auf einem XLF laufen. Und der Klassiker da ist halt Xterm. Und es gibt noch ein paar andere nette Optionen. Die eine lautet minus groß T und dann kann man angeben einen Titel dazu. Das ist dann, naja, wenn der Winner-Manager das unterstützt, dass dann oben in dem Fensterbalken drin steht Titel. Naja, typischerweise, wenn man eh schon Xterm-E-SSH-Rechnername macht, dann macht man vielleicht auch noch minus groß T-Rechnername. Oder minus groß T, Benutzername, Rechnername oder irgend sowas, damit man weiß, was man da eigentlich gerade ist. Dann kann man aber auch noch was anderes machen, nämlich minus N. Minus N, und da gibt man dann eine andere Art von Titel an, nämlich den Titel, den das Icon hat, wenn man das Xterm iconifiziert. Und außerdem sehr nett minus Geometry. Diese minus Geometry Option, die hat nicht nur das X-Term, sondern es gibt, naja, nicht jedes vielleicht, aber zumindest sehr viele X-Programme, die minus Geometry Option unterstützen. Und bei der minus Geometry Option, da kann man angeben, wie groß das Fenster sein soll und wo es platziert sein soll. Also sowas wie Breite mal Höhe plus oder minus X und Y Wert. Wenn ich plus sage, ist es die linke obere Ecke und entsprechend minus macht halt beim X Wert nach rechts und beim Y Wert nach unten. Also wenn man die rechte untere Ecke haben wollte, dann müsste ich sagen minus X minus Y. Und es wird gemessen in Pixel. Und die Breite und die Höhe auch. Nicht direkt. Ich meine, du kannst natürlich vorher irgendwie versuchen, das im Skript und dann das da versuchen, dynamisch zu erzeugen. Ich meine, das ist ein Shell-Programm. In Shell-Programme kannst du ja alles Mögliche zuerst ausrechnen und sonst was machen. Ja, jetzt hat man also lauter so hübsche Optionen. Und jetzt bin ich dankbar für deinen Winner-Manager. Da kann man nicht zeigen, dass der Winner-Manager das manchmal verhindert, dass man solche Optionen benutzt. Ja, also ich kann hier, habe ich einen etwas seltsamen Winner-Manager, das ist schon ein X-Term, man sieht es bloß nicht so genau. Jetzt kann ich mal ein neues X-Term starten. Jetzt geht tatsächlich hier ein neues X, da ein neues X-Term auf, während das alte, wo ich es geschartet habe, das ist hier drüber. Ja, jetzt probieren wir mal X-Term minus, voilà, minus, 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 minus groß T Dingens. Jetzt sehen wir mal. Wird das angezeigt? Wo wird das angezeigt? Eine Taskleiste. Ah, also man kann das, er sagt, bei diesem Video Manager kann man das irgendwo anzeigen lassen, aber es sei ausgeschaltet. Ja, also althergekommene Window Manager. Ich kann mal demonstrieren, wie die das macht. Ich habe da ein paar Screenshots von meiner HP Workstation. Da sieht es dann ungefähr so aus. Also da ist im Hintergrund dieses X-Term at Theo MW2. Das war halt irgendein Titel, den es per Default kriegt, wenn ich da auf irgend so ein Menü-Dingens draufklicke. Und da habe ich also ein X-Term minus N bla minus T blub gestartet. Ja, und jetzt sieht man, das blub steht da in der Titelleiste drin. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier auf diesen Knopf drauf drücken würde, kann ich jetzt eigentlich nicht demonstrieren, weil es ist bloß ein Bild, dann würde dieses Fenster verschwinden, es würde ein Icon erscheinen und das Icon würde bla heißen. Jetzt sehen wir das, Groß H. Ah, Groß H. Das sieht man nämlich, wie das mit dem Icon funktioniert. Ja, da habe ich es gleich mit einer weiteren Option gestartet. Die habe ich jetzt hier gar nicht erwähnt, nämlich minus Iconic. Da kann man gleich beim Starter dem X-Term sagen, mach's nicht auf, mach bloß ein Icon. Und erst wenn ihr das Icon anklickt, dann geht das Terminal auf. Das da oben links, ja, das da. Es gibt keine Taskleiste. Es gibt nur Icons. Das ist das Schöne. Und die Taskleiste mag ich deswegen nicht, weil das sind alle Programme drin und du kannst nicht erkennen, ob das Ding gerade offen ist oder ikonifiziert. Deswegen mag ich die Taskleiste ja gar nicht haben. Weil da gibt es keinen Unterschied zwischen ikonifizierte und nicht ikonifizierte Programme in der Taskleiste. Ich meine, da müsste ich dann suchen, ja, also bevor ich das Fenster nicht gefunden habe, kann ich nicht feststellen, ob es ein Icon ist. Jetzt hier, wenn der Icon da ist, dann ist er ikonifiziert. Wenn ich da draufklicke, ist das Icon weg und das Fenster geht auf. Also es gibt nur eins von beidem. Also das ist so das, was klassische Window Manager so machen und was natürlich auch durch solche Optionen dann irgendwie unterstützt wird. Und naja, deswegen bin ich immer auf der Suche nach einem vernünftigen Window Manager. XFCE ist schon gar nicht ganz schlecht, aber ja, da gab es dann auch mal irgendein Versionsupdate und plötzlich hätten sie so Taskleiste gehabt. Nur weil Windows das hat, muss man das jetzt jeder auch haben und ich finde es schrecklich. Ja, darum sage ich ja schon nicht ganz schlecht. Aber da muss man dann auch wissen, woran man es erkennen kann. Und es soll wohl neuere Versionen vom XFCE geben, wo das wieder anders ist, wo man es dann so auf klassisches Verhalten umstellen kann, habe ich gehört. Muss ich mal ausprobieren. Ja, zwischendrin ging es mal nicht. Ich glaube, irgendwie bei der Umstellung von 3 auf 4 oder so. Ja, zur allgemeinen Erheiterung zeige ich noch meinen Browser. Ja, da sieht man, also hier hat es irgendwie ein paar geschlossene Browserfenster, das sind halt andere Sachen irgendwie. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das sind halt andere Fenster vom Browser, die da gerade offen sind. Und da steht halt dran, Netscape, ne? Und dann gibt es irgendwie da noch das Terminal, das vorher schon da war, das bla hieß. Und dann gibt es noch ein anderes Terminal, das ist aber kein X-Term, sondern ein HP-Term. Und das heißt halt einfach nur HP-Term. Weil da gibt es keine so Optionen, wo man es umbenennen kann. Da geht es zwar auch irgendwie über Kontrollsequenzen und so, man kann dann, aber die sind eigentlich wieder anders wie bei anderen Terminals und wer weiß es schon so genau. Ja, aber HP-Terme haben andere Vorteile, aber ja. Also ich bin froh, dass ich beide Arten von Terminals habe. Es ist immer schön, wenn man die Auswahl hat. Jo. Wegen Äffle und Pferdle oder wegen Browser?
Wegen Konsumentenverhalten.
Ah, wegen Konsumentenverhalten. Ah, okay. Mhm. Gut, Fragen?
Wo kommt das Betriebssystem her?
Bei Hewlett Packard. Du musst allerdings die Hardware dazu kaufen. Und ob es das überhaupt noch käuflich gibt, weiß ich nicht. Bist du sicher? Ich meine, die machen auch Linux inzwischen, aber ich glaube, man kann es schon noch kaufen, HPUX. Ich meine, die Version kriegst du natürlich nicht mehr. Na, minus Iconic wird einfach ignoriert. Schalt, wenn der Window Manager keine Icons hat. Tobi, wenn du jetzt noch länger redest, musst du vorkommen und Lightning Talk halten. Ah, danke Tobi. Komm. Tobi. Genau. Markus, magst du dazwischen oder soll ich noch meinen Zweitvortrag?
So, hallo nochmal, ich bin der Markus, passt schon. Also ich möchte euch jetzt einen Artikel vorstellen. Es geht um, der Artikel heißt ursprünglich, warum Apple in einer anderen Liga spielt. Es geht um die Marketingstrategien von Hightech-Produkten und insbesondere, wie Apple das macht. Der Artikel ist ursprünglich erschienen auf netzwertig.com. Wer nachher nachlesen möchte, kann das tun. Ihr versteht mich immer gut. Und zwar ging es eigentlich um die Einführung des iPads. Das war die Frage, was hat das Ding eigentlich schon für Features? Und was ist eigentlich für die Geeks? Sind ja eigentlich die Zielgruppe? Und es beginnt mit einer Rückblende. Wir sind ungefähr im Jahr 2007. Und es wird revolutionär angekündigt, dass ein Produkt auf den Markt kommt, das den gesamten Markt über den Haufen werfen wird. Er hat zugegeben, es hat ein schönes Design, ein paar simple Features gehabt. Und es hieß damals iPhone. Und man mag es nicht glauben, obwohl das Ding nicht so sonderlich neu war, was eine Liste an Features angeht, hat es auf dem Markt ein paar Standards etabliert. Oder habt ihr heute schon mal ein Smartphone ohne großen Touchscreen gesehen und auch ein Smartphone, das nicht seine eigenen Applications so mit sich mitbringt? Ich hätte euch gerne ein Beispiel mit...
Warst du denn vorm iPhone für Android?
Ich habe es leider nicht geschafft, den Arbeitskollegen zu finden, der es mir vorgeführt hat. Es gab vorher tatsächlich schon Smartphones mit unglaublich großen Bildschirmen und unglaublich großen Tastaturen, weil man Touchscreens für diese kleinen Geräte für zu teuer hielt. Es war wirklich üblich, Handys mit größeren Tastaturen auszuliefern. Ja, genau. Ich zitiere es nochmal, die Nokia Ziegelsteine für die Kamera. Das hat es... Okay, und HTC MDA, wer nachlesen möchte. Ja. Also, es war schon kein Telefon mehr. Es hat versucht, seine... Also es war der Versuch, die Feature-Liste eines Telefons zu sprengen. Es müsste plötzlich mehr können als nur SMS schreiben, telefonieren, Telefonbuch und vergiss mich noch was noch. Also ich muss es meinen Freunden immer wieder klar machen, wenn sie sich darüber kaputt machen, dass mein Handy gerade abgestürzt ist. Das ist kein Handy, das ist ein vollwertiger Computer, der nebenbei telefonieren kann. Meine Meinung ist, dass ein Handy hat seinen Funktionsumfang überschätzt. Oder mein Ziel damit unterschätzt, wie man sehen möchte. Jedenfalls kommt irgendwann das iPad auf. Die Geeks regen sich darüber auf, dass die Features fehlen. Die DRM-Gegner haben sowieso ihre Probleme mit dem Ding. Aber warum kann es trotzdem Erfolg werden? Das iPad hat es mit seiner Ankündigung und dem Werbung machen so ziemlich auf die Titelseite jeder großen US-amerikanischen Zeitung geschafft. Und damit erfahren auch plötzlich Leute davon, die sonst eigentlich technikfeindlich sind und sich überhaupt nie dafür interessieren würden, plötzlich, hey, es gibt was Neues auf dem Markt, schon davon gehört. Noch ein tolles Stichwort, das der Artikel direkt in seiner Einführung liefert, ist das Stichwort Gadget-Branche. Das einfach mal so im Hinterkopf gehalten, um später darauf referenzieren zu können. So. Jetzt haben wir eine Gruppeneinleitung hinter uns. Jetzt ist eigentlich die Frage, wofür der ganze Kram und wie werden eigentlich Hightech-Produkte vermarktet? Und um das loszutreten, möchte ich einfach mal eine Skizze skizzieren. Stammt ursprünglich aus dem Buch Crossing the Chasm von Geoffrey Moore. Und zwar geht es eigentlich darum, dass wir hier eine Zeitlinie haben, fortschreitende Zeit, und die Anzahl an Konsumenten auf die Y-Achse abtragen. Und es geht eigentlich damit los, dass ich mein Produkt zuerst an eine kleine Zielgruppe adressiere. Die werden bezeichnet als die sogenannten Innovators. Innovators zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit sind, ein total verbuggtes Produkt zu überteuerten Preisen zu kaufen, weil sie Spaß haben, damit rumzuspielen. Die kommen nachher in die Early Adapters. Kleiner Moment, ja. Also einfach eine Gruppe, die unglaublich viele Bugs hinnimmt, weil es einfach Spaß macht, weil es neu ist, damit zu spielen und so wie es die Masse hat, ist eigentlich total langweilig und doof. Ja, genau. Da kommen wir nämlich auch noch gleich drauf. Als nächste Gruppe kommen die sogenannten Early Adapters. Und diese werden dadurch charakterisiert, dass sie bereits einen gewissen Nutzen in dem Produkt sehen, aber immer noch sehr fehlertolerant sind. Für die Early Adapters habe ich ein entsprechendes Beispiel. Unsere System-Admins auf Arbeit haben sich sehr früh mit Windows 7 beschäftigt, noch bevor die Masse überhaupt daran gedacht hat, sich ein neues Betriebssystem zuzulegen. Ja, es war billig. Aber Microsoft hat schon vorab, bevor es an die Masse adressiert war, sein Produkt verkauft gehabt. Das dient einerseits der Fehlersuche. Jeder Konsument hilft mir manchmal, mein Produkt zu verbessern. Andererseits kann ich mit diesen frühen Kunden, die auch eventuell eine erhöhte Zahlungsbereitschaft haben, bereits frühzeitig meine Forschung refinanzieren. Das heißt, ich werfe das Produkt für eine kleine Gruppe von Konsumenten auf den Markt und versuche da ein bisschen Input zu haben, was Bugreports angeht, was Geld angeht. Und das war's. So, und jetzt kommt diese sogenannte unsichtbare Grenze, die als Chasm bezeichnet wird. Und diese Grenze muss erstmal durchbrochen werden. Auf die Grenze kommen wir nachher mit ein paar Beispielen ein. Und hinter dieser Grenze lauert die sogenannte Early Majority. Da sind wir plötzlich im breiten Volk angekommen. Die Early Majority wird dadurch charakterisiert, dass sie eigentlich absolut nicht technologiebegeistert ist, sondern sie kauft nur, was ihnen von ihren technikaffinen Freunden vorher empfohlen wurde. Wenn sie sehen, dass ein Produkt neu ist, dass es nützlich ist, dass ihnen damit was einfacher gemacht wird. Von solchen Leuten, die bereits in den ersten 20 Auf ihn kommen wir später zu sprechen. Ich habe noch so Zitat. Diese Leute wollen erst bei ihren Bekannten sehen, dass der Blu-ray-Player besser ist als ihr alter DVD-Player und dass ein neues Smartphone wirklich Vorteile bringt. Oder auch, dass WLAN im eigenen vier Wänden nützlich sein könnte. So. Jetzt haben wir schon eine Masse an Leuten erreicht. Jetzt können wir so spekulieren, wozu gehören eigentlich die Leute hier im Raum? Und ich würde sagen, technikaffin, leicht verspielt, unreife Produkte. Das zeichnet sich doch fast ab, dass mehr oder weniger der Leute...
Ein Gemisch aus absolut technikverliebten und absolut technikfeindlichen. Das ist das Gleiche, oder?
Ja, nochmal Zitat für die Kamera. Die technikverliebten und die technikfeindlichen Leute sind meist eine überschneidende Gruppe. Soll das heißen, du willst doch irgendwann von Windows wegkommen? Okay. Der Early Majority folgt natürlich irgendwann mal die Late Majority. Ich glaube, mein Vater gehört dazu. Der hat sich jetzt einen LCD-Fernseher gekauft. Wie lange sind die Dinger schon auf dem Markt? Und hinterher hinken dann die sogenannten Laggards. Es ging, ich hätte eigentlich sagen müssen, dass Delta der Verkaufszahlen, was jetzt noch an Produkten abgesetzt wird, in einem gewissen Zeitraum, ist eigentlich so besser beschrieben. Ja. Wie schön, dass ihr wisst, was ich meine. Das hilft mir wirklich weiter. So, lass mich kurz gucken, wo ich hier eigentlich hin wollte. Die Early Adapter als die Marketingbotschafter. Blablabla. Weißt du, auf Apple kommen wir erst später. Wir müssen ja erstmal gucken, was wäre denn so der Standardfall, den man versuchen würde. Und jetzt möchte ich mal mit euch ein paar Produkte einteilen, ob sie noch auf ihren Durchbruch warten, ob sie vielleicht in der breiten Mehrheit angekommen sind oder ob sie schon am Chasmus gescheitert sind. Stichwort...
Late Majority, es gibt es schon bei Aldi, oder?
So ziemlich gut getroffen.
Oh, also Windows 7 gibt es auch bei Aldi.
Noch nicht ausverkauft? Okay. Wenn ich mal ein Beispiel für die sogenannten Leckards finden sollte, fällt mir spontan so ein HPUX ein. Ich glaube eigentlich, Jürgen wartet darauf, dass es so einen Quantensprung gibt. Bisschen so Quantencomputer, bis er endlich umsteigt. Irgendwann machen wir doch klar, dass es... Ich mag mal deine Einstellung zum Thema Frauenwissen. Aber naja, das ist ja auf einem anderen Blatt. Okay, wir wollen jetzt Produkte einteilen. Vor dem Chasmus, im Chasmus stecken geblieben oder schon drüber hinaus gebrochen, durchgebrochen. MP3? Ja, okay. Ja, ihr habt es richtig zugeordnet, sagen wir mal Beyond the Chasm. Also ich habe das mal meinem Englischkurs vorgestellt, ich habe noch technisches Englisch und habe festgestellt, die nehmen bald viel, viel mehr Produkten an, dass sie noch gar nicht in der Masse angekommen wären. Oder anderes Produkt, das wir gerade einkommen, ist zum Beispiel der Segway, dieser Roller. Sehr gut, fehlt. Er ist der breiten Masse bekannt, aber wird nie in der breiten Masse gekauft werden. Das Problem ist sein Preis. Kennst du schon den Jumpy One? Ich würde sagen, im Vergleich zum Segway zeichnet er sich dadurch aus, dass er noch nicht in der Masse bekannt ist. Er hat noch das Potenzial dran zu scheitern. Der hat es hinter sich. Weißt du, der Artikel wurde ursprünglich mal von Marketingleuten entwickelt, die versuchen, irgendwelchen Kunden was aufzudrücken. Und Kunden zeichnen sich nicht durch einen hohen IQ auf, sondern bevorzugt dadurch, dass sie manipulierbar sind. Also das ist ja die Wunschvorstellung eines jeden Marketingbotschafters. Ich konnte den Kunden. Okay. Witzigerweise war, dass der Artikel behauptet hätte, Netbooks würden noch auf den Durchbruch warten und IPTV sei schon beyond the chasm. Können wir uns drüber streiten? Was ich interessant fand zum Thema Fehlt, war auch Bildtelefon. Das immer wieder aufgelegte und noch nicht in der breiten Masse angekommene Gerät. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass das wirklich schaffen sollte. So, kommen wir auf den iPod zurück. Der iPod.
Schreib doch nochmal MP3, weil wir haben
ist mir doch Keks, wäre ich ja hier mal so machen. Okay, ich weiß auch nicht, sorry. Jürgen hat recht, im Zweifelsfall. Was hat man Beispiel für Waiting for?
Ich kenne den nur von Josef Rendling.
So. Ihr könnt euch natürlich daran denken, dass sich Apple natürlich ganz und gar nicht mehr dran hält. Das ist ja so der Standard von Marketing. Wie verkaufe ich mein Produkt? Auch der iPod war bei seiner Einführung beides nicht die ersten Betreiber. Und mal ganz ehrlich, die Early Adopters hätten sich dafür nicht wirklich interessiert. Er war unattraktiv aufgrund seiner Geschlossenheit für ernsthafte MP3-Freunde. Aber er hat in Standardtechnik, dieses tolle Touchpad-Bedienung, für Normal-User verfügbar gemacht. Und er hat massives Marketing hinter sich gehabt, um direkt in die Early Majority reinzugehen. Der iPod. Das sei ein Apfel, für alle, die es nicht erkennen. Auch das iPhone hat es diese Weise versucht. So, das iPhone hat auch kein technisches Feature, das irgendein Konkurrenzprodukt zu der Zeit überlegen gewesen ist. Multitouch? Hat man das nicht vorher so über Plus- und Minus-Button geregelt und war das nicht eigentlich genauso gut? Okay, wir hatten Multitouch als Vorschlag. Aber die Funktion, die du damit ausführen hättest können, hast du vorher auch mit Konkurrenzgeräten machen können. Ah, interessant. Der Artikel hat behauptet, die entscheidende Verbesserung sei die überlegene Benutzerfreundlichkeit gewesen. Ich glaube, das ist das, was... Genau. Ansonsten kann man behaupten, es hat eigentlich die Komplexität, die Feature-List runtergeschraubt, das Nötigste. Man bringt den Konsum. Man muss den technikfeindlichen Kunden nicht mit irgendwelchen ganz langen Feature-Listen behäufen. Der weiß damit eh nichts anzufangen. So, warum kann sich Apple eigentlich sowas leisten? Nun ja, es hat einen hervorragenden Ruf und unglaublich viele Werbeausgaben und es versucht, das Produkt in seinem Funktionsumfang wirklich auf die Zielgruppe zu beschränken. Bring nochmal ein Beispiel.
Ja, also irgendwie früher haben sie so tolle Sachen gemacht wie Newton oder sowas und damals gab es...
Nixcube war auch ein Flop.
Ja, nee, ich rede jetzt mal über Newton. Newton, damals gab es echt nichts Vergleichbares und niemand wollte es haben und eines Tages haben sie sich gedacht, mein Gott, machen wir halt mal was schon gibt, machen wir einen MP3-Player und plötzlich war es erfolgreich. Weil vorher, ich meine, da haben sie so vor sich hingrebst, muss man sagen. Ja, macOS 10 ist so ein bisschen eine andere Geschichte bei Apple. Das ist, das hat es plötzlich auch für die Geeks interessant gemacht, weil es ein Unix ist. Also das. Also ich glaube, vor macOS 10 kannte ich nur einen einzigen Geek, der Apple verwendet hat. Nee, damals kannte ich dich noch nicht.
Ich habe diese riesengroße Windows-Lücke namens Vista, die wirklich so ein Abstieg ins Kellerniveau gewesen ist, genutzt, um komplett auf Linux umzusteigen. Eine bessere Begründung gab es zu dem Zeitpunkt nicht.
Naja. Warum bist du nicht auf BSD umgestiegen, zum Beispiel Apple?
Das macht man, wenn jeder Linux hat. Also
Okay.
Wenn Linux jetzt ankommt und bei der Late Majority, dann ist man schon zu spät zum Umsteigen. Aber wenn die bei der Early Majority ankommt, oder wenn die anderen sind, die Produkte, dann wird es auch Zeit.
Also hey, du bist richtig hip, du bist voll im Trend. Und wirklich, du machst den Markt, ja? Das ist unsere Trendsetter.
Ja, machen wir weiter.
Ja, wir waren auf das iPad zurückgekommen. iPad muss ich mir so einen bösen Hieb zur Seite machen. Fujitsu Siemens erhebt ihr Markenrecht auf den Namen. Habt ihr das mitbekommen? Okay. Die Behauptung war, Apple treibt mit den iPads seinen strategischen Ansatz aufs Extreme. Das ist Skizze. Die werten Rezepte sind aber eines und neu. Apple macht nicht zum ersten Mal den Versuch, bei den Early Adopters stecken gebliebenes Produkt neu aufzufrischen, sondern färbt mit einer massenkompatiblen Produktstrategie und Ausschnitten aus verschiedenen Versatzstücken, die hier irgendwo stecken geblieben sind. Versatzstücke, oh, langsamer Satz. Viele Produkte, die irgendwelche Nischenmärkte abdecken, sind im Chassis stecken geblieben. Apple nimmt das Beste draus, bastelt neues Produkt raus und schmeißt es auf den Markt raus. Das iPad ist ein bisschen wie ein portabler Musikplayer, ein bisschen wie ein Netbook, ein bisschen wie ein E-Book-Reader und vielleicht auch ein bisschen Tablet-PC. Das sind alles Geräte, die ihre Nischenmärkte gefunden haben, aber dennoch auf den großen Durchbruch warten. Apple versucht mit dieser Neukombination in den Massenmarkt einzudringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein normaler Nutzer stürmen wird, dass dem Ding die, wie heißt das, Multitasking-Funktion fehlt. Multitasking. Multitasking. Multitouch hat. Es hat kein Multitasking. Oder hast du Gigabit? Für mich ist gar nicht interessant. Für jemanden wie mich, der dauerhaft vier Desktops ausgelastet hat, überall verschiedene Fenster auf.
Du brauchst vier iPads.
Da möchte jemand die Innerei des iPads wissen. Hast du die Marketing-Videos nicht angeschaut?
Nein, ich habe die jetzt
Nein, ich bin fertig. Also ich weiß nicht, wie es bei dir abläuft, aber bei mir im Studium, jeder Dritte hat ein iPhone. Absatzkurve und ich kann leider nicht mehr sagen, in welchem, es war im 24 oder im 25 C3 ein Video gewesen, wo es darum geht, wie optimiert man seinen Gewinn, indem man versucht, eine möglichst große Anzahl an Konsumenten zu einem möglichst überteuerten Preis zu erreichen. Und da wurde speziell nochmal Apple erwähnt, dass sie auf eine kleinere Zielgruppe anspielen, die aber bereit sind, mehr für die Produkte auszugeben. Und Apple nutzt auch massenhaft sein Prestige, um seine Produkte wertvoller zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Marktanteil von 100% erreichen wollen. Damit würden sie ihren Kultstatus verlieren. Damit wären sie nicht mehr in und es wäre so gewöhnlich. Und ich denke, für die Konsumenten, die sie bisher ausreizen, reizen sie, sie verdienen mehr Geld dran, als sie verdienen müssten, um sie am Leben zu halten. Sie könnten es billiger verkaufen, sie könnten es in mehr Massen verkaufen, sie wollen es nicht. Okay, schau dich den Artikel selbst mal an. Netzwertig.com, warum Apple in einer anderen Liga spielt.
Ich wollte eine Kleinigkeit erzählen über E-Mail und zwar ein spezielles Phänomen dabei, das nennt sich Backscatter und was man so dagegen tun kann oder was man auch dagegen tun sollte, je nachdem wer man ist. Also das Phänomen ist folgendes. Es gibt da einen Spammer. Und es gibt einen Backscatterer. Und naja, Spammer, die neigen dazu, E-Mail-Adresse zu fälschen. Und nicht nur das, was so in Text in der E-Mail-Adresse steht, sondern auch das, was im SMTP-Dialog so erzählt. Ja, und dann erzählt der Spammer zum Beispiel diesen Backscatterer, naja, Mail from victim at unschuldig.de und geschickt wird's an user@backscatter.de. Ja, und der Backscatterer, wenn der eine Mail kriegt, dann macht er nämlich eins. Er sagt erstmal, okay. Und das ist das Problem, dadurch wird er zum Backscatterer, weil jetzt guckt er sich die Mail näher an und dann stellt er fest, oh, user@backscatter.de, den gibt's ja gar nicht. Oder er stellt fest, das war ja Spam. Mein Spamfilter sagt, das ist Spam. Uah, nee, also das will ich ja gar nicht haben. Ja, jetzt hat er die Mail aber angenommen, er hat okay gesagt. Was muss er also tun? Er kann nur eins tun und sagen, ha, ich weiß ja, woher es kommt. Unschuldig.de. Naja, und dem sagt er, haha, du hast eine Mail geschickt und dem schickt er ein Non-Delivery, wie nennt sich das? Non-Delivery Notification, NDA. NDN. Non-Delivery Notification. Und sagt dem, nee, das ist unzustellbar. Unzustellbar. Und wenn er noch schlimmer drauf ist, das sind nur die harmlose Fälle, dann schickt er erstmal irgendwie, ich konnte es noch nicht zustellen, aber vielleicht klappt es ja noch. Du musst noch nichts machen, kannst noch warten, es dauert nur noch ein paar Tage, dann probiere ich es nochmal. Und nach ein paar Tagen kommt dann immer noch, jetzt hat es doch nicht geschafft. Ja, also der hier hat nie irgendwas verschickt, wollte eigentlich auch nichts kriegen und wird hier zugemüllt. Jetzt ist das mit einer Mail natürlich noch nicht so schlimm, aber Spammer neigen manchmal dazu, mit einer Adresse ein paar Millionen andere zu beglücken. Und wenn da 10% Backscatterer dabei sind, dann sind es immer noch ein paar tausend Mails, die hier ankommen. Dann ist es ein bisschen unangenehm, wenn man die in der Mailbox hat. Gut, das ist so der klassische Backscatterer-Fall. Also das sind einfach Mail-Server, die, ein bisschen sehr schnell okay sagen. Da zählt dazu Qmail in der Standardkonfiguration. der Grund, warum wir das nicht mehr einsetzen. Es gibt natürlich irgendwie Aufsätze und Patches dafür, dass es das nicht mehr tut. Da zählt dazu irgendein Microsoft-Geraffel. Ja, also die sind ein bisschen unangenehm. Es gibt übrigens auch Blacklists, wo man dann generell sagen kann, also von bekannten Backscatterer, da nehme ich dann solche NDNs überhaupt gar nicht mehr an, selbst wenn es mal zufällig berechtigt wäre. Weil generell zu sagen, Non-Delivery Notifications nehme ich nicht mehr an, das ist ein bisschen kritisch. Also zumindest vom eigenen Mail-Server sollte man sie mal annehmen. Weil, naja, wenn der hier irgendwie versucht, sich mit jemandem zu unterhalten und der da sagt gleich, nee, ich sag da nicht okay, ich sag da nee, dann muss der natürlich seinem eigenen User was zuschicken können und sowas. Ne? Also so ganz wegschmeißen kann man es nicht und darum sind die natürlich auch problematisch. Ja, also das war die klassische Backscatter, dann gibt es ein bisschen weniger klassische, so Out-of-Office-Replies, so dieser Benutzer kommt erst am Montag wieder ins Büro und wird ihre E-Mail dann bearbeiten. Wenn der natürlich Spam kriegt, der schickt das natürlich auch irgendwie raus, das ist natürlich auch Blödsinn. Das klassische Unix-Programm dazu nennt sich Vacation, wer sowas vielleicht mal benutzt hat. Es ist heute nicht mehr wirklich eine gute Idee. Aber leider ein bisschen unausrottbar. Wobei zugeben muss, ich habe relativ wenig so Out-of-Office-Replies als Backscatter wirklich gekriegt. Weiß ich, die haben wahrscheinlich alle irgendwie da vorne und Spamfilter oder so. Das ist dann immerhin noch okay, aber es ist einfach generell eine schlechte Idee. Also, dann ist es eine schlechte Idee, das zur Pflicht zu machen. Also ich sage ja nicht, dass immer die Techniker schuld sind, im Gegenteil. Wahrscheinlich wäre die Techniker auch nicht von selber auf die Idee gekommen, irgendwie so einen komischen Mail-Server einzusetzen, der sowas macht oder so. Also. Genau. Also wenn man eine Mail ablehnen will, dann sollte man das an der Stelle machen und dann nicht okay sagen, sondern sagen, nee, ist nicht. Also während dem SMTP-Dialog das entscheide und nicht hinterher. Ich meine, zumindest welche User das es gibt, sollte man ja eigentlich wissen. Ne? Das ist nicht ganz trivial. Ich zeige nur Beispiel, wie es bei uns CCCD ist. Da gibt es auch solche Probleme. Also es ist nicht einfach, kein Backscatterer zu sein. Es ist aber zumindest möglich, das auf die allerschlimmste Fälle mal zu reduzieren. Und ein Beispiel, das ich zeigen möchte, ist, wie es bei ulmccc.de gelöst ist. Da gibt es ein Problem, nämlich es gibt zwei Rechner, die E-Mails annehmen für ulmccc.de, wenn man im DNS nachguckt. Da gibt es den Magrathea.ulm.ccc.de und es gibt Don't Panic, auch ulm.ccc.de. Ja, und also Don't Panic ist der primäre Mail Exchanger. Und der weiß natürlich auch, also da gibt es dann die User und die Aliases und die Mailingliste und das alles wirklich. Der hier nimmt nur Mails für ulmccc.de an und alles, was er damit macht, ist an den da weiterzuleiten. Weil nur der weiß, was wirklich ist. Naja, jetzt haben wir hier wieder unseren Spammer. Und ich meine, natürlich auch jeder andere, der E-Mails ausliefert, aber ich meine, was ist denn die meiste E-Mail, die im Netz so kursiert? Das ist halt nun mal Spam. Und die Spammer? Ach, für Spam ist Mail eingeführt. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ja, genau. Spammer haben eine gewisse Angewohnheit. Die nehmen nämlich erstmal das Secondary. Zumindest häufig. Natürlich nicht immer, aber doch sehr häufig. weil sie annehmen, der ist vielleicht schlechter gesichert und nimmt mehr an und dann ist nämlich mein Problem. Sprich, der schickt dem hier irgendeine E-Mail. Ja, jetzt muss der natürlich wissen, darf ich die da annehmen? Sprich, er muss erstens wissen, welche User gibt es überhaupt unter ulmccc.de. Ja, und dann halt auch noch wissen, ja, ansonsten, nach welchen Kriterien soll ich eigentlich E-Mails annehmen oder ablehnen oder auch nicht. Also wie erkenne ich den Spammer da, ne? Weil wenn es kein Spammer ist und den User gibt es ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann kann man das ja annehmen, dann wird es der auch annehmen und naja, der leitet es dann vielleicht nochmal weiter. Weil die meisten Leute, die eine E-Mail-Adresse at ulmccc.de haben, die haben nicht einen Account auf der Don't Panic und lesen da ihre E-Mails. Und wir haben auch kein IMAP oder irgend sowas laufen, um die E-Mails da abzuholen, sondern die geht halt per SMTP in den meisten Fällen weiter. Zum Beispiel an irgendeinen User at uni-ulm.de. So für die, also Vorname, Nachname und sowas. Ne? Ja, und auf der Don't Panic ist es entweder über etc/postfix/virtual oder über eine .forward. Also da gibt es die lokale Benutzer und wenn es einen lokalen Benutzer zugestellt wird, der hat vielleicht eine .forward, die das dann weiterleitet. Ja, und die, die kein Account hat, die steht in dieser Datei drin mit ihrem Namen. Ja, jetzt muss nämlich Makratea wissen, wen gibt es denn da alles zumindest mal und vielleicht auch noch irgendwie das harmonisieren, dass der, also Makratea muss eins sicherstellen, nämlich wenn er eine E-Mail hier annimmt, soll sie tatsächlich auch da ausgeliefert werden können. Was nicht geht, ist, was manche so versuchen, das irgendwie on the fly live irgendwie festzustellen. Naja, natürlich könnt ihr irgendwie, während der hier sagt, Mail from victim@unschuldig.de, probiert das halt, naja, Mail from victim@unschuldig.de, dann sagt der rcpt2 user@uniulm.de, dann sagt der user@ und so weiter. Und erst wenn der okay gesagt hat, dann sagt der dann auch okay. Das könnte man natürlich probieren, aber das ist nämlich nicht der Sinn von einem Secondary Mail Server, weil der soll die E-Mails gefälligst annehmen, wenn die Kiste mal abraucht. Damit sie nicht verloren geht. Dazu ist der da. Ja, und ansonsten bräuchte man den ja gar nicht. Also der muss unabhängig davon funktionieren. Ja, und was ich jetzt gemacht habe, um Backscatter eben zu verhindern, ist, ich habe hier einen Grundjob auf der Don't Panic laufen. Der sucht sich aus den verschiedensten Stellen, wo man überall E-Mail-Adresse finden kann. Also im Wesentlichen ist es die da. Aber man kann natürlich auch mal in der ECC-Passwd gucken und in irgendwelche andere Postfix-Dinger, wo die Mailingliste dann noch drinsteht, in die Aliases und ich weiß nicht wo überall. Ja, und das packt er alles in der Datei, macht dann Sortpipe Unique oder sowas drauf und der holt sich das einmal am Tag ab. Sprich, wenn man da eine neue E-Mail-Adresse anlegt und es über den da versucht, funktioniert es meistens erst einen Tag später. Naja, oder so circa. Aber das muss man halt erstmal machen. Also das gibt es nicht so out of the box, wäre mir zumindest nichts bekannt. Ich habe halt einfach so ein paar kleine Skriptle und ja. Also man kann natürlich dem Postfix, auf beide läuft ein Postfix. Don't panic, ja. Dem kann man das relativ einfach beibiegen, was er da annehmen soll und was nicht. Das gibt so ein, wie nennt sich das? Client Access? Ne, Client Access war es nicht. Müssen nachgucken. Jedenfalls halt eine Liste mit User und die muss man halt immer mal wieder neu schreiben und macht alles einen Grundjob. Ja, das andere Problem ist, wenn der hier versucht, die Mail dann weiterzuleiten und der Mail-Server von der Uni Ulm, den verwalte ich jetzt halt nochmal nicht selber, da habe ich keinen Einfluss drauf, ob der was annimmt oder nicht. Wenn da irgendwas zuschlägt und der sagt, nö, die Mail will ich nicht haben, dann fängt der natürlich an, Backscatter zu machen. Weil immer der die Mail hat, das ist wie mit heiße Kartoffel. Ja? Wer sie hat, hat das Problem. Loswerden oder ein Problem haben. Ja, und darum wollte ich vielleicht mal alle, die einen Account auf oder einen Mail-Alias auf der Don't Panic haben, dazu auffordern, sich mal zu überlegen, bevor sie sich hier irgendein scharfe Spam-Filter installiert, was passiert, wenn sie E-Mails ablehnen, die von da kommen. Ich meine, das ist dann ihr Account, die wollte die E-Mails haben, soll sie sie gefälligst auch nehmen. So. Ja.
Und zwar nehmen wir mal an, wir haben da einen Benutzer auf der Don't Panic und der hatte mehrere E-Mail-Adressen und eine sagte, ja, die war Tippfehler oder gibt es nicht mehr oder sonst irgendwas oder sie hat einen Dämon und gibt es seit 10 Jahren lang. Jetzt ist die E-Mail-Adresse gelöscht und die Don't Panic auch kurz danach ab. Also kann das ja Magrathea noch nicht wissen. Mhm.
Dann nimmt es Magrathea natürlich an und irgendwann wird Don't Panic vielleicht wieder neu auferstehen. Und dann ist das Backup eh nicht so aktuell, als dass der User schon wieder weg wäre.
Was war das K-Listing, was ich
gab? Ja, das hat damit nichts zu tun, direkt. Es hilft natürlich bei Spam-Verhinderung. K-Listing war das Stichwort. Das bedeutet, dass wenn hier eine IP-Adresse mit einem Mail-From und einem RCPT-To in einer Kombination zum ersten Mal erscheint, dann sagt der hier, Moment, ich kann gerade nicht. Ja, halt den entsprechenden SMTP-Code, den man da hat. Das richtet ein Programm, das nennt sich GLD oder Graylisting Daemon. Und ein ordentlicher probiert es ein zweites Mal. Und sobald die gleiche Kombination aus IP-Adresse, Mail from und RCPT2 wiederkommt, nimmt er die Mail an. Das sperrt schon mal irgendwie 95% vom Spam aus, weil die meisten Spammer, die haben halt das Skript, das einfach nur rausbläst und gar nicht drauf hört, ob der andere ja oder nein sagt. Ja, zumindest einfach mal nur rausbläst. Und wenn der andere sagt, Moment, ich kann gerade nicht, dann spammt er halt ein anderer voll. Mein Gott, ja, man hat's ja. Und je nachdem, wenn ich denn als eindeutiger Spammer identifizieren kann, wäre die Halbwertszeit deutlich kürzer. Aber das sind die Details, da kann man dann noch ein bisschen, ja, das ist irgendwie eine Datenbank und da kann man natürlich mal ein bisschen SQL mit der Datenbank sprechen und ein paar Skripte machen, die das machen und so. Also da kann man viel machen, aber im Wesentlichen, ja, es gibt irgendeinen Cronjob, der, ich glaube, alle 30 Tage irgendwie das Ding leert oder so. Aber, also was älter ist als 30 Tage rausschmeißt. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch feinere Methoden. Also es gibt so ein paar Adressen. Also wenn jemand, an so Dinge E-Mails schickt, die von denen ich weiß, das sind Message-IDs, an die schickt niemand außer Spammer E-Mails. Da weiß ich die IP-Adresse, das war ein Spammer, kann ja gleich alle, die mit der gleichen IP-Adresse kamen, mal rausschmeißen oder so. Na, diese Dinge.
Das heißt, das ist die E-Mail-Adresse da angelegt, die
kommen soll. Ja. Die E-Mail-Adresse gibt es ja nicht wirklich. Also, das wäre sowieso nicht existente Adresse. Und ich meine, ja.
Wenn ich jetzt nicht über Nutznamen paket bei denen ich schicken möchte, dann heißt das, ich kann bei dir im schlimmsten Fall als Spammer gezählt werden, weil ich an eine E-Mail versucht habe zu schicken, die nicht existiert.
Nö. So rigoros bin ich nicht. Es gibt Adressen, wo man das eindeutig sehen kann.
In dem Fall hast du
Aber wie gesagt, das sind Details, das ist normale Grelllistik, macht sowas eh nicht. Und das macht dir auch nichts Schlimmes, sondern das schmeißt dich nur aus der Datenbank raus. Du musst dann vielleicht halt nochmal öfter probieren und zur richtigen Zeit wieder probieren oder so. Also so richtig unmöglich, mir eine E-Mail zuzustellen, wird nie. Ein Detail ist übrigens noch interessant. Wir haben die Grelllistik sowohl auf der Don Panic als auch auf der Macratea. Das heißt, viele, die es erstmal auf der Don Panic versuchen, also von der Legale jetzt, von den Nicht-Spammer, die wären halt trotzdem erstmal, Moment, die kann gerade nicht, abgewiesen. Und die können sich dann natürlich, also das Default-Verhalten von vielen Mail-Server ist das, dass wenn der eine gerade nicht kann, dann probiert man es mit dem anderen. Und der sagt nämlich auch, oh Moment, die kann gerade nicht. Also insofern muss man mit diesen Grelllisting ein bisschen aufpassen. Ich habe umfangreiche Whitelists, also ihr werdet euch schwer tun, mir eine E-Mail zuzustellen, die gegrelllistet wird, wenn man keinen eigenen Mail-Server hat. Weil, naja, also wenn es von der Uni Ulm kommt, es geht sofort durch, wenn es von GMX kommt, geht es sofort durch, wenn es von T-Online kommt, bei der Don't Panic funktioniert es irgendwie nicht, aber auf der Macratea geht es sofort durch, naja, und so ein paar noch mehr. Nein, was du meinst, ist, dass die Mailingliste manchmal Dinge irgendwie nicht haben will und ich sie dann nicht genehmige. Ich würde doch keine E-Mails löschen. Aber wenn mich mein Mailinglisten-Manager anblökt, ja, dieser Rehfeld hat wieder irgendwie megabyteweise Sachen verschickt und das will ich eigentlich nicht haben und ich müsste es jetzt genehmigen, dann sage ich halt, muss ich das? Ja, man kann den SMTP-Dialog zu jeder Zeit, bevor man nicht endgültig, okay, Message accepted for delivery gesagt hat, kann man sagen, nee, will's doch nicht. Also man muss das nicht an der Stelle oder an der Stelle machen, sondern man kann das auch nach dem Data machen. Oh mein. Nee, also es gibt ja verschiedene Arten von abgelehnt. Beim Grelllisting wird es temporär abgelehnt, dann sagen wir, ich kann gerade nicht. Und du kannst aber auch sagen, nee, ich will es nicht. Ja, ja. Ja, vielleicht, ja. Ja, also die Frage ist, wie du das deinem Mail-Server beigebogen kriegst. Weil du musst natürlich den Inhalt analysieren und dann entscheiden und dem das sagen. Ja. Doch, das geht schon. Also es gibt solche Dinge. Also, ja, ja. Aber das ist dann halt auch nicht so ganz out of the box. Ne? Also gerade so Virus-Scanner oder sowas sollte sowas natürlich machen. Weil ich meine, Entschuldigung, den Virus anzunehmen, dem dazu sagen, es ist okay, und dann dem da der komplette Virus zuzuschicken, weil es war unfehlbar, das ist ja wohl irgendwie, ne? Sehr, sehr schön sind auch die, die schon erkannt haben, das ist Spam, dem da okay sagen und dann dem da das Spam zurückschicken. Ich meine, das ist natürlich der Sinn, warum Spammer sowas gern machen, ja? Ich meine, also zumindest wird es zum Teil irgendwie behauptet, dass Spammer das absichtlich dann an falsche Adresse schicken hätte, damit es an die Unschuldige geht und nicht von ihnen kommt. Weil diese Non-Delivery Notifications, die enthalten zumindest teilweise dann auch die ursprüngliche E-Mail. Also gerade ging es, wer ist auf der Radioliste? Da gingen gerade so ein paar Dinger drauf, irgendwie angeblich hat radio@ulm.ccc.de an radio@rüggelgrumpf, was weiß ich wo, Punkt irgendwas eine E-Mail geschickt mit Subject irgendwas so und so viel Prozent für Viagra oder so. Klar, dass das nicht wirklich unsere Radio-Mailing-Liste war, die diese E-Mail verschickt hat, zumal die ja nicht das ins Romna schreibt. Aber nee. Ja doch, also E-Mails von sich selber kann man natürlich einfach mal ausfiltern. Das ist ja einfach. Ne? Aber die kommen ja jetzt von MailerDaemon@Backscatterer. Ne? Und der hat ja was unheimlich Wichtiges mitzuteilen, nämlich dass die E-Mail, die du angeblich versandt hast, nicht zustellbar war. Ne? Und dann kommt nur die E-Mail hinterher. Ja, filter sie weg. Ich meine, das ist nicht die Frage. Also wenn man jetzt einen eigenen Mail-Server betreibt, dann kann man natürlich solche, wo Recipient gleich Sender ist, einfach sagen, okay, die nehme ich grundsätzlich nicht an. Das habe ich mir schon überlegt, ob ich da irgendwie was machen soll mit dem Grey-Listing. So nach dem Motto, alle 5 Minuten gucke, ob da jemand mit Recipient gleich Sender kommt. Aber was, vielleicht will es ja doch mal jemand was testen und schickt an sich selber eine Mail. Also ich schicke manchmal Mails an mich selber. Ja, ja. Das ist ja nicht dein Mailserver, der das tut. Ja, also man kann viel machen, aber ich meine, was weiß ich, der Nico at Don't Panic sitzt daheim an seinem Rechner und denkt sich, oh, jetzt probiere ich mal mir selber eine E-Mail zu schicken, fängt an, per SMTP mit Don't Panic zu reden und sagt Mail from nikolas.röser@ulm.ccc.de, rcpt2, nikolas.röser@ ne? Also es könnte genauso gut du sein und nicht der Spammer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist wahrscheinlich gering, aber was, das sind CCCler, die machen halt sowas.
Wenn du jetzt in SMTP-Dialog eine eingehende E-Mail hast, dann stellst du die ist ganz sicher Spam. Mhm.
Ja, okay, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ja, okay. Das ist ein bisschen kritisch. Das ist eigentlich an sich zumindest eine bessere Idee, als eine NDN auszuliefern. Weil die geht ja immer an der falsche bei Spam. Oder sehr häufig an der falsche. Die einfach leise wegzuschmeißen und nichts zu tun, ist dann ein Problem, wenn du wirklich Kunde hast. Also ich meine, bei uns, unter uns können wir das sagen, okay, sind alle einverstanden oder irgendwie so, können wir sowas machen. Dann machen wir das halt. Aber so Firmen wie, was weiß ich, GMX, T-Online etc., die können sowas halt nicht machen, weil die haben so richtig ernsthafte Kunden und manche davon zahlen sogar. Und da darf man das nicht. Das ist irgendwie, gibt es ein Gesetz, dass man halt, naja, wenn man wirklich eine E-Mail nicht zustellen kann, dass es dann klar werden muss, dass es nicht klappt hat. Also es ist, selbst bei uns wäre das so, ja, ich weiß nicht. Ja. Es mag sein. Ja, ich glaube, GMX macht sowas mit Viren, ne? Aha. Ah, nee, das ist eine andere Geschichte. Die lehnen sie im SMTP-Dialog ab. Das habe ich zufällig, da hat sich einer auf mail@ccc.de mal gemeldet und hat irgendwie das erzählt, oh, GameX zensiert mich. Ja, ich habe dann mal ausprobiert, dieses, wie heißt das, MM-News? Oder, ja, irgendwie so ein Newsletter jedenfalls. Die haben ein ganz tolles System, wo man halt, wie nennt sich das, Double-Opt-In-System, ne? Also da schickt man, trägt man sich auf der, in ihrer Webseite seine E-Mail-Adresse ein, dann kriegt man die Mail zugeschickt und nur wenn man die beantwortet, wird man auf den Newsletter subscribed, so ist gedacht. Wenn man sie nicht beantwortet, wird man trotzdem draufgesetzt. Es ist so, ich habe es verwirrt. Und drum sind die halt irgendwann mal auf so einer Blacklist gelandet und die benutzt GMX halt gerade mal zufällig und deswegen.
Und da beschwert sich so, also aus meinem Bekanntenkreis zwei Leute, es könnten meinen Spam-Account nicht mehr zuspammen. Dann habe ich gemeint, ja gut, dann schickt man keinen Mail von AOL, sondern von woanders an die Tür.
Also E-Mails. Das AOL auf solche Liste finde ich, find jetzt komisch, aber.
Ja, also die waren lange auf so einer Liste. Die sind jetzt nicht mehr.
Ja, also Blacklisting ist wieder eine andere Geschichte. Also ich wollte halt eigentlich nicht alles über E-Mail erzählen, ich wollte was über Backscatter erzählen. Also Blacklist, das setzt man auch ein, da muss man sich nur richtig raussuchen, welche das man einsetzt. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit sowas. Also wir hatten vor, wir Greylisting hatten, hatten wir nur Blacklists. Und ich meine, es ist schön, da zu beobachten, wie dann immer mal wieder die Blacklist zuschlägt und der Spammer dann wieder ein entgegengeklatscht kriegt. Aber es kommt immer noch ziemlich viel durch. Schön ist es, die Kombination aus beidem zu haben, weil wenn die Spammer sich irgendwann mal darauf eingestellt haben, ha, jetzt die ganze Welt macht Greylisting, okay, probieren wir es halt immer zweimal. Dann liegt zumindest eine gewisse Zeit dazwischen, wo die Blacklists inzwischen sich aktualisiert haben und man kann dann sich darauf einstelle, also kriegt sogar sozusagen die Zeit, bis die Blacklist halt soweit ist, dass die weiß, dass es ein Spammer war.
Mir ist jetzt nochmal was aufgefallen. Und zwar, diesen Backscatter oder diese NDNs, diese Böden, die gibt es ja, weil der Spammer ursprünglich gesagt hat, ich komme von unschuldig.de.
Ja.
Und der Backscatterer, der schickt ja nur dahin, weil er annimmt, dass das stimmt. Aber wieso macht er das überhaupt? Ich meine, der könnte doch prüfen, also DNS nachschauen. Ja, okay, der hat hier unschuldig.de.
Ja. Es gibt keinen Eintrag im DNS, der einem mit Sicherheit sagt, welches sind Mailserver von dem. Es gibt nur einen Eintrag im DNS, welches Mailserver die E-Mails annehmend sind. Also die MX-Records, ne? Die sagen, welche E-Mails, welche IP-Adresse nehmen Mails für diese Domain an. Aber welche IP-Adresse Mails für die Domain abschickt, ist damit nicht klar. Du kannst ja auch sagen, ulmccc.de. Ja? Und es gibt sowas im DNS, es nennt sich SPF, Sender Policy Framework. Da kannst du sozusagen veröffentlichen, wer darf denn alles mit meinem Domainnamen E-Mails wegschicken. Und die, die das beachtet, dass das stimmt, bei denen ja, werden zumindest die E-Mails dann abgelehnt. Hoffentlich nicht backscattert, sondern wirklich abgelehnt. Ja, haben wir nicht implementiert, weil, naja, wie gesagt, bei uns gibt es halt doch viele, die in Wirklichkeit da sitzen und vielleicht doch mal die Adresse verwaltet. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich schreibe in den RFC 822 from alles Mögliche hinein, aber in meinem Mail from, also da an der Stelle, da steht immer nur Magrathea drin. Und es kommt da tatsächlich von Magrathea. Also da habe ich keine Probleme damit. Aber es gibt andere Leute, die machen das anders. Und die übernehmen halt aus der From-Adresse im RFC 822 Header. Aber das wollte ich eigentlich heute alles gar nicht erklären. Darum bin ich jetzt erst und nicht schon vor einer Viertelstunde fertig.
Ja, also bei uns ist jetzt nochmal Besuch eingetroffen. Du hast einen Vortrag verpasst zum Thema Vermarktungsstrategien von Apple und überhaupt, wie verkaufe ich Technikprodukte. Und das lief im Prinzip daraus hinaus, man versucht, das Produkt zuerst einer kleinen Gruppe von Technikfreunden zu verkaufen, bis es irgendwann auf den Massenmarkt kommt. Und jetzt haben wir versucht, ein paar Produkte einzuordnen. Wo stehen sie eigentlich? Haben sie den Massenmarkt bereits erreicht? Jürgen, gib mir mal keinen Moment. Wir haben es wirklich noch dran. Ich glaube, das sind ein paar zu viele Informationen. Und außerdem wollte ich mir Ihre Meinung hören und nicht das, was wir bereits vorgearbeitet haben. Ich möchte den Vortrag nicht wiederholen, sondern wir wollten einfach mal von jemand nicht technikaffin eine Meinung hören. So, und zwar werde ich gleich mal Stichworte nennen und ich möchte von einfach hören, sind Sie im Massenmarkt angekommen? Lass mich erstmal kurz die Kategorien aufschreiben. Sind Sie an Ihrer Markteinführung gescheitert? Oder warten Sie noch auf die Markteinführung? Erstes Stichwort, MP3. Ja, was ja klar. Denkst du, dass es in der breiten Masse angekommen ist? Oh, denkst du, dass jemals bei der OMI ankommen wird? Das heißt. Oh, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es ein Produkt gibt, das wirklich alle Gruppen der Bevölkerung akzeptiert haben?
Der elektrische Strom. Fernseher.
Die EMISH? Ja, Fernseher, also ich nicht. Okay. Gut. Zahnbürste, okay. Also die Zahnbürste ist wirklich im Massenmarkt. Kochtopf? Ich koche nicht, ich brauche keine. Dafür gibt's einen Dönermann um die Ecke. Da brauchst du einen Grill. Okay, das hat gerade gemeint. Gut, machen wir nächstes Stichwort. WLAN. Oh, ich will kurz meine Zusammenfassung zu MP3 geben. Ich würde schon sagen, es hat schon eine breite Schicht der Bevölkerung erreicht und es hat 100% der Leute erreicht, die es jemals erreichen könnte. Meine Oma würde es sich nicht mehr kaufen, aber... Tochter. Mein zweiten am Anfang. Ja, wir wollten mal von jemand nicht technikaffinen Meinung haben. Was ist so ein Vergleich? Das war ein guter Spruch. Jeder, der WLAN will, hat schon eins. Das war jetzt das Stichwort zwischen wollen und haben. Anderes Stichwort, Segway. Dieser kleine fahrbare Roller, den man durch Gewichtsverlagerung steuert. Oh, du kennst das Gerät nicht?
Das ist auch nicht ausgehen, dass der Hype schon vorbei ist.
Okay. Das war ein tolles Stichwort, das fand ich ganz toll. Bitte was? Was ist bitte schon hinten drin? Ja genau, mit zwei Rädern an der Seite. Genau die Dinger. Du bist du nie gefahren?
Markus,
ja?
10 Minuten Zeit.
Okay. Inklusive Socke, schaffen wir. Okay. Gut. Du bist nie gefahren, das würdest du vielleicht mögen. Okay. Ich bitte um Entschuldigung für unseren nicht technikaffinen Besuch. Wir machen jetzt einen Crashkurs BSD Sockets API. Wir schicken mal Daten übers Netzwerk. So, ich kann mich darauf verlassen, dass mehr oder weniger alle von euch wissen, was der Unterschied zwischen TCP und UDP ist. Wer nicht, so die Hand heben. Gibt es eine kurze Crashkurserklärung. Im Prinzip kannst du sagen, das Internet besteht aus ganz vielen Knotenpunkten, die irgendwie alle miteinander verkabelt sind. Du willst ein paar davon. Und wenn ich jetzt meine Nachricht, das heißt meine Nachricht von hier nach hier schicken möchte, kann das Paket verschiedene Wege gehen. Also ich hackstückse diese Nachricht in ganz kleine Teilstücke, zwei Buchstaben, erste Nachricht, zweites Teilstück, drittes Teilstück und schickt die Teilstücke einzeln los. Und es ist so, dass abhängig davon, was andere Netzwerknutzer bereits in Daten drüber schicken, diese Knoten unterschiedlich stark belastet werden. Und eventuell wird, wenn ein Knoten stark belastet ist, ein anderer Weg gewählt. Das erste Paket geht da lang, das zweite läuft hier rüber. Das heißt, diese Knoten handeln untereinander aus, wo das Paket ankommt. Und dabei kann es zu folgendem Problem kommen. Das Paket, das du als letztes abgeschickt hast, könnte unter Umständen als erstes ankommen, weil es den günstigsten Weg gefunden hat. Und um das sicherzustellen, gibt es das sogenannte TCP-Protokoll, Transmission Control Protocol. Der antwortet, ich habe Paket 1 empfangen, ich habe Paket 2 empfangen und schickt diese Nachricht zurück. Er protokolliert, dass er etwas empfangen hat. Und er stellt sicher, dass der Benutzer die Pakete in der richtigen Reihenfolge ausgeliefert bekommt, wie sie durchnummeriert sein sollen. Das Gegenstück dazu ist UDP. UDP schickt die Pakete einfach los. Ja, was ankommt, kommt an. Was unterwegs hops geht, Pech gehabt, passiert halt. Und ob jetzt das O zuerst ankommt oder das HA, ist relativ wurscht. Das sind eigentlich die beiden Sorten von Grundlagennetzwerkkommunikation, die wir unterscheiden müssen. Und wie funktioniert es? Ihr kennt die 7 Filesystemtypen eines Unix-Systems. Ihr kennt das Directory, das Regular File, Character Special Device, Block Special Device, die Pipe, den Link und den Socket. Den Socket kann man sich relativ einfach vorstellen als eine Pipe zwischen zwei Benutzern, die in verschiedene Richtungen gerichtet sind. So, ihr wisst, auf Dateien kann man operieren mit so einfachen Befehlen wie Read und Write. Und das ist erstmal unser Ziel, wir wollen einen Socket haben, auf dem man mit Read und Write arbeiten kann. Erste Sache ist int Socket, das ist unser Aufruf, liefert einen File-Deskriptor zurück oder besser gesagt einen Socket-Deskriptor. Der braucht ein paar Parameter. Int, Domain. Was kann die Domain sein? Kurz.
Int mit T oder D?
Ach, das ist ein A. Das ist ja bei dir das A, Entschuldigung. T? Gilt jetzt?
Ja, passt. Nur damit niemand meint,
in der Domain müsst ihr erstmal sagen, was es für eine Adressfamilie sein kann. Zum Beispiel könnte die Adressfamilie sein Protocol Family Unix. Klingt ein bisschen komisch, aber Protocol Familie Inet. Also, wir wollen Socket haben für eine Internetkommunikation. PFInet. Passt schon mal. Das nächste ist, wir müssen wieder einen Integer angeben, wieder als Makro Type. Was kann jetzt Type sein? Wir müssen jetzt in Type sagen, ob wir ein TCP oder ein UDP-Socket haben wollen. Und dafür haben wir im Prinzip zwei Parameter. Das eine ist SockStream. Wir wollen einen TCP-Socket haben. Und das andere ist SockDecram. Für Socket Datagramm, also UDP-Verbindung. Das letzte ist wieder ein Integer-Protokoll. Und bei Protokoll könnt ihr sagen, nochmal explizit über TCP, UDP, ICMP sprechen wollt, wir machen das alles nicht. Das empfohlene Protokoll wollen wir bitteschön haben. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, ihr wollt ein Stream-Socket haben aus der Internetfamilie, dann bekommt ihr automatisch ein TCP-Socket gegeben. Wenn ihr es nochmal ändern wollt, könntet ihr es hier hinten machen. Wir vertrauen auf unser Betriebssystem, dass es das richtig zuordnet. Und damit haben wir jetzt erstmal die Grundlage in der Datei, auf der man arbeiten kann. Wir haben einen Socket erstellt. Wir haben einen Socket-Deskriptor bekommen. Im Fehlerfall kommt die minus 1 zurück. Unter Windows ist der Socket-Deskriptor ein unsigned int. Da kommt im Fehlerfall FFFFFFF zurück. Oder das Makro invalid socket. Wie ihr es lieber habt. Also wir haben Socket, unsere erste Netzwerkdatei. Das nächste ist, wir möchten vielleicht dieses Netzwerkding irgendwohin verbinden. Also wir sind jetzt ein Client, der sich weiß, was auf dem Meso verbinden will. Dafür gibt es den Befehl connect verbinde. Und dem connect muss ich sagen, welchen Socket möchte ich zum Verbinden nehmen? Den Socket, den ich vorher erzeugt habe. Und außerdem gebe ich dem jetzt eine riesengroße Datenstruktur mit, wo ich reingeschrieben habe, wo ich eigentlich hin will. Diese Struktur ist ein Pointer auf einen Pointer auf einen Strukt socadr. Und als dritten Parameter gebe ich dem Ding mit, wie lang diese Struktur ist, die ich dem gerade gegeben habe. Diese socadr-Struktur schauen wir uns. Genau, ich habe dem Ding jetzt einfach keinen Variablennamen gegeben. War so dreist, weil ich das Ding drunter gleich weiter zerlegen will. Wie sieht diese komische Socadr-Struktur aus? Ja, wir müssen erstmal erzeugen eine Struktur vom Typ Socadr-Internet. Und die besteht aus einem Short. Was kann kodiert sein? Ja, sehr schön. Der Port kommt gleich mit dem U-Short an seinen Short. Da steckt unser Port drin. Socket Internet Familie Port. Der erste Short ist nochmal Socket Internet Family. So wie ich beim Erzeugen des Sockets eine Protokollfamilie angegeben habe für PFUNIX, PFINET, kann ich jetzt nochmal eine Adressfamilie angeben. Ich kann euch leider nicht, habe nicht genug Grundlagen Netzwerkwissen, um euch das zu erklären, aber ich kann euch nachher verlinken auf Chaos Radio 143, Grundlagen von IPv4. Entschuldigung, dass es kam. Was unterscheidet Protokoll von Adressfamilie? Dann mag ich auf ein Socket-Tutorial verweisen, das behauptet, unter POSIX-Fetischisten muss das nicht identisch sein und ein POSIX-konformes System könnte dir ganz böse in die Ohren werfen. Okay, schauen wir mal in Patches rein. Also, da rein kommt nochmal euer Makro. Diesmal heißt es Adress-Family Init. Wir wollen bitte schön eine Internetverbindung haben. Da kommt euer Port rein. Und zwar ist es wie das Problem, der Port ist ein Short, das heißt, es sind 2 Byte gedacht und ihr kennt das System mit dem Little Endian, Big Endian, von wo lese ich jetzt. Und um das Ding sicherzustellen, plattformunabhängigen Code zu schreiben, gibt es ein Kommando host to network short und dem übergibt ihr jetzt euren Port, weiß ich was, Port 80. Das sichert dafür, dass ihr auf verschiedenen Betriebssystemen und verschiedenen Network- und Host-Byte-Ordern die Dinger in der richtigen Reihenfolge bekommt. Im Strukt steckt noch ein Strukt. Und zwar der Strukt Internet Adr. Also das Strukt ist vom Typ Internet Adr und hat auch einen Namen in diesem Socadr-In. Und zwar heißt das Ding nämlich SinAdr. Und den können wir bestücken mit einer Funktion, die da heißt init-adr und da kann ich meine IP-Adresse eintragen. 127.0.0.1. Das kann ich wirklich so, das heißt richtig dotted quad als dotted quad angeben. Und zuletzt steckt in dieser komischen Struktur noch ein Char drin. Genauer gesagt ein Char-Array aus 8 Chars, die sind leer, die sind nicht weiter benutzt. Ist einfach um die Größe anzupassen. Also, wir brauchen einen Pointer auf einen Strukt vom Typ socadr. Wir haben eine komische Struktur socadr in. Wir schmeißen diese Struktur alle Daten rein, die wir zur Verbindung brauchen. Bevorzugt ist das der Port, auf den wir verbinden wollen und die IP-Adresse, auf die wir verbinden wollen. Das Netzwerkinterface wird passend zur IP-Adresse ausgewählt. Und müssen jetzt diese Struktur casten nach einem Pointer auf das. Einfach nur ein Cast. Wo das Ding steht. Damit habe ich meine Verbindung aufgebaut. Connect gibt einen Socket zurück. Auf diesen Socket kann ich jetzt mit Read und Write arbeiten. Damit habe ich mich jetzt gerade mal als Client verbunden. Wenn ich das ganze Ding jetzt als Server vorhabe, einen Socket zur Verfügung zu stellen, auf dem anderen, eine Netzwerkschnittstelle zur Verfügung zu stellen, auf die andere Leute verbinden können, wird das Ganze richtig widerlich. Bin ich zu schnell? Okay. Für den Surfer gibt es den Socket, den Bind. Also ein Surfer muss ein Socket erzeugen, auf dem er operieren kann. Als nächstes führt er mit dem Bind diese komische Struktur von Daten und den Socket zusammen. Bind in Socket. Dann den Pointer. Auf Sock Adre. Und natürlich hier die Länge von Sock Adre. Server Socket, Bind. Als nächstes kommt der Listen. Im Listen sagt ihr nochmal, auf welchen Socket ihr operieren soll und wie viele Verbindungen maximal in der Warteschlange gehalten werden sollen. Und die Variable war bezeichnet als Backlog. Backlog sollte bei Windows-Systemen nativ als ungefähr 5 Verbindungen maximal in der Warteschleife halten, liegen. Und zum Schluss kommt, dass ihr einen Client dann nehmt. Listen hat auch einen Rückgabewert von Typ int, bei minus 1 im Fehlerfall. Letztes kommt der Accept. Und der Accept hat auch einen Inhaltsrückgabetyp, der liefert einen neuen Socket zurück, nimmt wie üblich den Socket an, auf dem er operieren soll. Accept heißt, nimmt einen TCP-Client an, nimmt auch wieder so einen hässlichen Pointer auf Sockadre. Und wieder die Länge der Struktur. Der Unterschied ist, der Accept befüllt diese Struktur dann mit den Daten der Gegenstelle. Welcher Client hat sich zu mir verbunden? Welche IP-Adresse hat der Client? Auf welchem Port ist verbunden? Ein Pointer auf die Struktur vom Typ Sockadre. Ja, mach mal so. Hast recht. Und wir Integer. Ja. Strukt, Sock, Adre, hast recht. Und wir ein Integer, der die Länge dieser Strukturen gibt. Einfach mit Size of Run holen.
Also wenn es nicht funktioniert, lässt es lieber der Doku nach und nicht auf das. Oder? Also man darf das auf Null setzen, wenn man es gar nicht haben will.
Richtig. Wenn ihr nicht haben wollt, Null. Wenn ihr es ganz einfach nachlesen wollt, schaut in die Mempages rein. Das Wichtige ist, dass ihr die in der richtigen Reihenfolge aufruft. Und um es zu benutzen, braucht ihr die Includes. Die sei nur kurz erwähnt. Sys Socket. Ja, sys-socket.h, sehr schön. Ja, wie heißt das Ding? ARPA/init? Ihr braucht außerdem noch die sys-types. In der SysTypes sind einige der Variablen, die wir verwenden haben, auch für die Strukturen definiert gewesen. Ach ja, ein Using Namespace Standard. Nein, ich werde dazu gezwungen. Schlechte Angewohnheit. Using Namespace Standard. Passt schon. Und genau, die Net. NetInit. Internet.h. Und dann habt ihr so ziemlich alles, was ihr braucht. TCP-Verbindung einmal als Surfer, einmal als Client aufgebaut. Mit Read und Write auf den Socket gehen, die Prototypen werdet ihr noch sehen. Kurz mitmeißeln, ein Datagramm, das ihr schicken könnt, ist in der Regel 1024 Byte lang. Man versucht jetzt mit der IPv6 auch übergroße Frames einzuführen, von den doppelte Größe, 2048 Bytes. Und wenn ihr mehr versucht, auf einmal auf dem Socket zu schreiben, als eigentlich vorgesehen ist, soll das euer Betriebssystem zerhackstückseln und in mehreren Paketen schicken. Der Puffer von so einem Socket ist erfahrungsgemäß auf Windows-Systemen so ca. 8 Kilobyte groß. 8 Kilobyte Daten können Sie puffern, alles was drüber hinaus reinkommt, wird weggeschmissen. So, wenn ihr auf dem UDP-Socket operieren wollt, habt ihr noch einfach im Mempage nachlesen, Send to. Dafür braucht ihr den Listen Byte Accept nicht mehr. Und ihr habt noch den Receive Form. Wenn du loslegst, lass mich nochmal die Quellenangaben zitieren. Zottel Jedis Socket Tutorial www.zotteljedi.de und Chaos Radio 143, die IPv4 Familie, für den Chaos Radio Express. Und nicht zuletzt war auf dem 26C3 noch das, der Vortrag Vier Fäuste für ein Halleluja mit Fee von Erdgeist. Die haben die Socket-API ziemlich heruntergeputzt, weil sie als API gewachsen ist und Funktionen drin hat, wo du dir denken kannst, das hätte man noch einfacher den Benutzer zur Verfügung stellen können. Einfach mal reinschauen, ist ziemlich witzig. Schon eingeschlafen?
Halleluja ist sehr empfehlenswert, aber nur, wenn man es schon kennt. Weil was lernen, irgendwas Unbekanntes dabei kennenlernen, naja, also ich meine, ich schreibe es schon nochmal hin, aber ich glaube, drüber lachen kann man nur, wenn man es schon kennt.
Du hast die Möglichkeit, das Video dauerhaft wieder auf Pause zu drücken und anschließend die Manpages zu lesen. Genau. Also ich glaube, wer es heute nicht kann, der wird auch nicht mitgekommen sein bei dem Vortragsgeschwindigkeit. Das war einfach nur ein Hinweis, in welche Manpages ihr schauen könnt und welche Quellen ich auch empfehle. So.
Ist es deins?
Nein.
Ja, es ist schade, dass es jetzt so lange gedauert hat und ich werde auch ziemlich viel von dem, was ich vorhatte, eigentlich zu sagen, weglassen müssen. Denn ich dachte immer, es geht so von 8 bis 9:30 und jetzt ist es schon eine Stunde zu spät. Wie gesagt, als ich das letzte Jahr meinen Vortrag gehalten habe, habe ich eine interessante Rückmeldung bekommen, dass jemand gesagt hat, das, was ich mit der Musik gemacht habe, hat er auch für sich selber angewendet und so direkt habe ich es noch nie gehört. Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sehr einfache Dinge hat, wo man aus dem Komplizierten zurückgeht ins ganz Einfache. Und die Ordnungsschwelle ist sowas ganz Einfaches. Wenn ich zu Ihnen spreche, dann spreche ich in Sätzen. Und diese Sätze stehen für eine ganze Ebene, zu der kein Hinkommen ist, außer ich verwende Wörter. Und wenn ich Wörter verwende, dann habe ich eine ganz bestimmte Ebene, wobei ich normalerweise immer annehme, ich habe nur bei Sätzen eine Grammatik. Es gibt aber auch eine Grammatik der Wörter. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wir können, wenn wir von Wörter herunterbrechen und machen es noch einfacher, haben wir Laute. Und wenn wir Laute haben, haben wir erstaunlicherweise eine Grammatik, die fast schon gar nicht mehr bekannt ist. Aber in dieser Grammatik, die also gerade eben untersucht wird, ist klar und deutlich zu sehen, dass es hier eine Art von Musik gibt, die auf das Gehirn direkt anspricht. Und das ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Vielleicht erinnern Sie sich noch, das Carpus Callosum, wenn wir da von oben aufs Gehirn draufschauen, haben wir hier eine Verbindung. Und diese Verbindung heißt Carpus Callosum, strebt in beide Gehirnhälften hinein, ist bei Männern etwas kleiner ausgebildet, bei Frauen ist er etwas größer und dicker ausgebildet, weil Frauen eben das Multitasking besser beherrschen, wohingegen die Männer in ihren einzelnen Gehirnregionen etwas tiefer und besser zugreifen können, leider nur in Kürze. In dieser Grammatik von den Lauten sollte man es eigentlich meinen, könnten wir es bewenden lassen. Aber vor den Lauten kommt die einfache Stufe. Und diese einfache Stufe und diese ganz einfache Stufe wird auch nur als solche bezeichnet. Und wenn ich von dieser einfachen Stufe ausgehe und sie klanglich irgendwie darstellen möchte, dann habe ich einfach nur, ich sage es mal, Bursts und mit denen arbeiten wir nachher. Ein Burst ist ein Geräusch, das ganz kurz ist und nicht viel auf sich hat. Jetzt brauche ich noch meine zweite Unterlache, da ist sie ja. Das Faszinierende dabei ist, nachdem ich mich damit habe auseinandergesetzt, ist, dass wir hier auf dieser Ebene einen direkten Vergleich haben. Und zwar können wir hier von unten nach oben gehen, und zwar in der Musik. In der Musik haben wir auf dieser Stufe den Text als solchen und überall hat es seine eigene Grammatik. kann ich jetzt leider nicht näher darauf eingehen. Wenn wir einen Text haben, dann haben wir danach eine Melodie mit ihrer eigenen Grammatik. Text hat seine eigene Grammatik, das wissen wir aus Sätzen, aber auch aus Wörtern oder aus Lauten, hat alles seine eigene Grammatik. Ich habe das letzte Jahr kurz angesprochen, die relative Solmisation. Und zwar ist es eine ganz im Anfang der Musik angefangene Lautschrift, wo ich mit einem Hymnus, und zwar dem Johanneshymnus, angefangen habe. Ich habe es aufgeschrieben, damit ich das nochmal erwähnen kann. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sancte Johannes, das ist der Johanneshymnus, der aus 7 Strophen besteht, das sind die 7 Töne. Ich schreibe mal als Merkhilfe einfach nur mal hier ein 7 dazu. Und es heißt, oder es hieß ganz am Anfang, ut re mi fa sol la. Und das war das, was dann über 200-300 später abgewendet worden ist ins Do, Re, Mi, Fa, So. Und es gibt einen einzigen Wissenschaftler, der das so weitergeführt hat, dass mit dem, was wir heute über die Musik wissen, das gemacht werden kann. Das Interessante an dieser ganzen Aufstellung, wo es vom Schwierigen ins Einfache geht, ist, dass wir hier im Anschluss daran auf eine Ebene kommen. Das hat seine eigene Grammatik. Hier haben wir also fertige Töne. Hier haben wir den Text. Aus dem Text wird eine ganz einfache Melodie. Diese einfache Melodie kann dann, wenn sie verbessert wird, und das sind immer wieder Stufen der Entwicklung, bis hin zu Melodieführungen kommen. Und das Eigentliche ist, dass hier eine melodische Linie gefunden werden kann, die etwas aussagt. Nein. Text ist das, was wir reden können. Ich habe das isoliert. Normalerweise ist es so, wenn wir zurückgehen in die Entwicklung des Menschen, dann haben wir erst die Verständigung. Und nach der Verständigung, die über Laute passiert und dann über Wörter und über Sätze geht, habe ich hier auf der untersten Stufe, um zu Musik zu kommen, Text als solchen. Zum Beispiel diesen Johanneshymnus, der einen ganz bestimmten Text aussagt, den ich zu einer Melodie dazugeselle. Und wenn ich diese Melodie habe mit einem Text, dann habe ich auch diese Grammatik der relativen Solmisation der Tonbeziehungen untereinander und daraus kann ich dann eine melodische Linie, sprich ein Lied machen. Also das ist so der ganz grobe Aufbau und zum Schluss kommt dann im Gegensatz zur Sprache das, was wir als Spielen bezeichnen. Eine Qualität, die also erstaunlich dahin führt, wie zum Beispiel zur Gabriele Montero, wo man zu ihr im Konzertsaal sagt, wo sie fragt am Klavier, das Publikum möchte etwas singen und das Publikum singt die deutsche Nationalhymne bis zum bestimmten Moment. Die Frau ist Brasilianerin, kennt das nicht und kann, weil sie diese Sachen, also den Urtext jetzt hat sie nicht, aber sie hat die Melodie bekommen, hat die ganze Sache mit der Grammatik der relativen Solmisation erkannt in ihrer Beziehung zueinander, kannt die musikalische Linie des Liedes ba 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 ba, ba nachvollziehen. Und bringt sie dann in ein freies Spiel. Also wir haben hier 4 Ebenen, wohingegen wir in der Musik 5 Ebenen haben. So, das Interessante ist, deswegen habe ich so viel angeschleppt, dass wir für Legastheniker ein Gerät haben, das in die Tasche geht. Und ich habe es Ihnen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle so zum Funktionieren kriege. Normalerweise ist dieses Gerät nur mit einem Ausgang, um hier in diesen Bereich ganz unten anzufangen mit Sehen und Hören. Das heißt, wenn alles auf dem Sehen und Hören basiert, dann habe ich hier den Grundsatz, der in all diesen Grammatiken drinsteckt, dass Musik Kunst in der Zeit ist. Und damit komme ich zu dem Ausdruck Ordnungsschwelle. Die Ordnungsschwelle ist ein Signal, wo eine Zeit verstreicht und ein zweites Signal kommt und ich zwischen beiden Signalen verstehe, was hier vor sich geht. Für uns relativ schwierig, weil wir diese Beziehung so automatisiert haben, dass sie klar ist. Wenn ich das Wort sage, spricht, dann habe ich dafür 40 Millisekunden gebraucht. Und von dem SCH bis zu dem T haben Sie innerhalb von 40 Millisekunden verstanden, was ich gesagt habe. Es ging also mit einem einfachen Burst los, spricht. Wenn Sie jetzt die zehnfache Menge nehmen, dann haben Sie in etwa den Behinderten, der stottert. Ich habe das letzte Mal auch schon vorgemacht. Spricht. Das war ungefähr die zehnfache Zeit. Also eine Ordnungsschwelle, und das sollte man sich ganz getrost immer wieder sagen, sind zwei Inputs, zwei, Erscheinungen, die wir miteinander in eine Grammatik bringen und in ein Verhältnis und das Ganze verstehen. Soweit die Theorie, und jetzt kommt das Witzige. Dieses Gerät ist in der Lage, aus 440 Millisekunden zu machen. Und das Fantastische, was mich immer wieder absolut fasziniert, ist, dass wir Erwachsenen in einem Bereich von 60 bis 30 Millisekunden unser ganzes Leben verbringen. Ich als Musiker habe dieses Gerät gekriegt und habe sofort 30 und 20 geschafft, bis ich nach 10 gekommen bin. In dem Bereich von 10 erinnern Sie sich vielleicht, dass ich gesagt habe, es gibt zwei Schnittmengen, die des Sehens und die des Hörens. Und Sehen und Hören kann durch das Training mit diesem Gerät oder Musik in seiner ganzen Form von oben nach unten so weit gebracht werden, dass das Sehen und das Hören einander fast überschneidet. Und hier in diesem Bereich, den wir hier nur ganz klein haben, haben wir die sogenannten Spiegelneuronen. Die bei jedem Menschen vorhanden sind. Und diese Spiegelneuronen sind dazu da, um beide Bereiche zu bedecken. Wenn also mein Gehirn feuert, ich reagiere auf irgendetwas, ich bekomme einen Input beispielsweise, dann kann ich darauf reagieren und ich reagiere umso besser, wenn ich diese Schnittmenge benutzen kann, wenn ich diese Spiegelneuronen habe. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage oder das, was du weitergeführt hast. Im langsamen Üben liegt die Entlastung der Großhirnrinde. Alles, was ich automatisiere, im langsamen Tempo, das geht. Möchte ich allerdings mehr automatisieren, brauche ich dazu eine größere Schnittmenge und muss meine Ordnungsschwelle auftrainieren. Auftrainieren kann ich aber nicht, indem ich hergehe und ganze Sätze sage. Auftrainieren kann ich nur, wenn ich auf eine einfache Stufe gehe und von da anfange und ganz langsam und ganz einfach arbeite. Das Faszinierende dabei ist, dass das mit Bursts funktioniert und geht. Und das Allerletzte, was mich umgeblasen hat an diesem Phänomen, ist, dass wir mit Hören das Sehen auftrainieren können. Also das ist so fantastisch, dass man es kaum für möglich hält, aber es ist tatsächlich so, wenn ich mit diesem Gerät, das mit Kopfhörern arbeitet und das hier ein Feld hat, in dem die Millisekunden aufgezeigt werden und das links und rechts ein kleines Licht hat, dann verstehen Sie, dass ich für Sie, also für so einen Vortrag, extra Lichtquellen nach außen gelegt habe, wo Sie dann sehen können, ob ein Burst von rechts oder von links kommt oder ob er höher oder tiefer ist, beziehungsweise das alles wird umgesetzt auf einfachste Signale. Das ist das optische Signal und aus dem Lautsprecher kommt dann das akustische Signal. Wir haben hier, und Sie brauchen sich nicht unbedingt in die Mitte zu setzen, deswegen habe ich auch so viel angeschleppt. Ich habe extra Aktivlautsprecher genommen, damit man das so ein bisschen hören kann und verstehen kann. Der Witz dabei ist, das ist immer nur für einen Menschen gedacht. Aber in meinem Musikunterricht, der also sich sehr stark auch auf die Solmisation zurückbezieht und dann noch weiter zurückgegangen ist, habe ich gesehen, dass ohne Üben, und das ist das Fantastische, dass dieses Wachstum hier nur im Schlaf passiert. Und deswegen nochmal die Ansage auch vom letzten Jahr, je weniger ich übe, je langsamer ich übe und je fehlerfrei ich übe, umso besser werden meine Spiegelneuronen wachsen. Üben. Und Lernen unterscheiden sich ganz grundsätzlich. Sie haben nichts miteinander zu tun. Üben kann ich nur tagsüber. Lernen kann ich nur nachts. Während ich tagsüber übe und das Gleiche mache, und ich soll es bitte langsam machen, dazu passt auch am Anfang, als wir noch nicht reinkommen, die Frage, hat mein Tag 28 Stunden? Der Tag hat nicht nur 28 Stunden, sondern er hat 8 Stunden. 8 Stunden zum Arbeiten, 8 Stunden zum Entspannen und 8 Stunden zum Schlafen. Also wenn ich übe, dann übe ich 8 Stunden. Und wenn ich lerne, dann habe ich nach dem Schlafen am frühen Morgen vielleicht die Menge meiner Spiegelneuronen. Ich mache sie mal hier ganz breit. Und hier auch, damit Sie klar und deutlich sehen, dass diese Neuronen, die hierfür zuständig sind und hierfür zuständig sind, in einer großen Menge vorhanden sind. Und sie helfen dem Carpus Callosum wie ein großes Rohr, einen Fluss zu starten und eben Dinge gleichzeitig zu machen. Ich erinnere nochmal an den Witz, den ich Ihnen gezeigt habe, in dem ich mit den Fingern gespielt habe. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern vom letzten Jahr und dazu ein Gedicht aufgesagt habe. Das nur soweit. Jetzt werde ich das Ganze nochmal verkabeln, damit Sie sehen, wovon ich rede. Und zwar haben wir hier ein Gerät. Halt, das ist der verkehrte Anschluss, den habe ich hier an die Seite gemacht. Das wäre jetzt, hoffentlich ist es, ja, doch so wird es am besten sichtbar sein. Hat da was geblinkt? Ja, sehr schön. Das geht. Jetzt müssen wir noch ich brauche noch ein Kabel. Nee, das ist nicht mein Kabel. Ein Kabel brauche ich jetzt noch. Wo habe ich dieses Kabel? Dann mache ich es erst einmal. Ja, genau. Hier ist es. Das ist dieses Kabel und jetzt müssten die Lautsprecher funktionieren. Und warum tun sie es nicht? Weil sie keinen Strom haben. Jetzt haben wir hier üben Strom. Es fehlt uns leider auch die Zeit, dass ich die Lautsprecher einmessen kann, weil das Faszinierende an diesem kleinen Gerät ist, dass sie Aufnahmen aus dem Kunstkopf haben, und können danach feststellen, ob der Impuls von rechts oder von links kommt. Und dann werden beide Bursts so nah aneinander hingeführt, dass sie fast in der Mitte sind. Und was mich immer wieder fasziniert hat, dass das keine Philosophie ist, sondern dass das nachprüfbar ist, dass die Zeit messbar ist und dass sie über sich selber sagen können, wie gut sie sind. Ich habe so einen Widerwillen gehabt, das glauben zu müssen, dass ich dieses Gerät seit vielen Jahren benutzt habe, dann Jahre und Monate lang nicht benutzt habe, zuerst wochenlang nicht benutzt habe und dann jahrelang nicht benutzt habe. So, 7 Spiele sind drauf, wir können leider nicht viele machen, aber wir werden ein paar machen. Das ist der Name dieses Gerätes Und das erste Spiel, jetzt muss ich noch mal kurz hier reingehen. Das erste Spiel heißt, welcher Klick ist der erste? Kommt er von links oder kommt er von rechts? Wovon kam er? Von rechts, ja? Richtig?
Rainboy.
Nochmal ganz in Ruhe.
Prima.
Der kam von rechts, ne? Von euch gesehen aus links, das macht gar nichts, weil dazu sind wir in der Lage, das sofort zu ändern. Jetzt haben wir die Polarität einfach geändert. So, nochmal.
Prima.
Von woher kam es? Von links. Sehr schön. Das waren 100 Millisekunden.
Prima.
Von woher? Von links. Sehr schön. Sie dürfen alle mitmachen und raten, weil wir sind erst bei 90 Millisekunden. 90 Millisekunden. Wir sind noch lange nicht da, wo wir uns normalerweise bewegen. Und ich muss auch gleich sagen, der praktische Nutzen dazu ist, wenn Sie das verinnerlicht haben und das verstehen können, dass das tatsächlich so ist und funktioniert, werden Sie nie mehr schnell und fehlerhaft über irgendetwas lesen. Das, was auf Sie zukommt, was ich auch erst habe neu lernen müssen, dass Sie Eindrücke filtern und dass Sie Ihr Gehör absolut schonen, weil Sie mit dem Gehör besser lernen zu sehen. Das heißt, dass Sie also Stille um sich walten lassen und so weiter und so fort. Also das sind direkte praktische Vorschläge, die Ihnen helfen, wenn Sie tatsächlich studieren, Ihre Ergebnisse dramatisch zu erhöhen. Was ich noch nicht gesagt habe, unterhalb der 30 Sekunden, wenn wir auf die 10 Sekunden zugehen, bewegen wir uns bei den Simultanübersetzern, die alle mit diesem Gerät bei 20 angefangen haben. Es gibt sogar Legastheniker, die Simultanübersetzer sind, die dann immer wieder Umwege finden und haben und hatten mussten. Das Fantastische ist, dass Sie, wenn Sie im Bereich der Spiegelneuronen sind, unterhalb der 10 Millisekunden-Grenze sind und dann passiert eine Verschmelzung. Das heißt, Sie müssen sich das dann wie auf einer Surfwelle vorstellen. Sie können nicht mehr bewusst darüber denken, was Sie sehen und was Sie hören. Aber dazu später. Das waren 90 Millisekunden. Von welcher Seite kommt der nächste Burst?
Prima.
Von links, sehr schön.
Prima.
Von rechts war das. Das waren 75 Millisekunden. Es ist leider nur ein Schnelldurchlauf. Es ist heute Abend ein bisschen arg spät.
Toll.
Das war links, richtig.
Toll.
Ich kann es durch den Daumen drücken anhalten. Woher? Rechts, ja klar, rechts. Links, sehr gut, jawohl.
Prima.
Das war links.
Prima.
Das war rechts.
Toll.
Das war wieder rechts. Also von Ihnen aus gesehen links. Entschuldigung, ich muss das ja immer umdenken. Toll. Nochmal links. Wir sind bei 65 Millisekunden. Das heißt, denken Sie dran, diese Bursts haben einen Abstand von 65 Millisekunden. Ich zeige Ihnen das bis zum Exzess hin, was ich nicht geglaubt hätte und was Sie mir einfach abnehmen müssen. Es ist fantastisch. Es kann jeder Mensch auftrainieren, bis auf 10 Millisekunden. Ich garantiere Ihnen 18 und wenn Sie wollen, können bis zu 10 Millisekunden rauskommen. Die Verschmelzung ist eine schwierige Sache, die dauert etwas länger, aber das kann jeder. Weiter geht's bei 65. Das war hier links. Jawohl! Warum kann er das so gut? Warum kann er das so gut? Nein, nein. Er spielt etwas besser als ihr, er spielt nämlich Bass. Mal Bass, mal besser. Sehr schön. Die Musiker sind hier bevorzugt, weil sie in dieser Reihe entlang gelaufen sind, obwohl wir in den letzten 500 Jahren hier eine große Schädigung erfahren haben. Aber mit dem, was ich herausgefunden habe, lässt sich das auf eine moderne Art und Weise mit Hilfe von zwei Forschern, der eine in Wien, der andere in Breiten, sehr gut regulieren auf dieser Ebene. Nächstes.
Toll.
Das war hier üben.
Toll.
Da drüben, jawohl. Einfach nur deuten mit dem Zeigefinger, da macht das richtig Spaß.
Toll.
46 Millisekunden. Wir sind ganz langsam bei unserem Grenzbereich. Noch 16 Millisekunden. dass das nicht jeder hört. Ich sage es mal andersrum. Beim nächsten Spiel war es so gewesen, dass ich zum Ohrenarzt gegangen bin und habe mir meine Ohren prüfen lassen. Dabei hat man festgestellt, dass ich ein Knorpelstück im rechten Ohr nicht habe, was ich im linken Ohr habe. Und das macht ein paar Millisekunden aus. Deswegen höre ich dann, wenn der Ton aus der Mitte verschoben wird, links 5 Millisekunden später als rechts. Nicht wahr? Also solche Feinheiten können herauskommen. Und letztendlich, lassen Sie sich zwischendurch nochmal gesagt sein, sollten Sie bei melodischen Linien angekommen sein, bevor Sie ein ganzes Lied frei spielen können, sind Sie im Langzeitgedächtnisbereich, der das bei Ihnen zum Arbeiten bringt, was Einstein gesagt hat, wir arbeiten nur mit 10% unseres Gehirnes. Hier können Sie aufschrauben, hier können Sie direkt aufschrauben. Das bringt Ihnen sonst keine andere Art und Weise des Lernens. Ich habe also Thomas Hu und wie sie alle heißen, dann diese wie heißen sie nochmal, diese japanische Schule, Suzuki und so weiter. Ich habe sie alle abgegrast, alle. Es gibt nur das aus dem Mittelalter, das gerade eben vor 200 Jahren die Handzeichen aus England bekommen hat und wo nur 2 Forscher momentan dran arbeiten, die das machen. 46 Millisekunden.
Hi.
42. Dankeschön. Ja, gut.
Super.
Das war... Hier üben, 38.
Super.
34. Ja, gut. Jawohl, jawohl. Ich muss mal bei dir umschauen.
Super.
Jawohl. Du merkst, das ist die Musik, ne? Ganz klar. Wer hier schnell ist, hat musikalisch vorgearbeitet. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste, was ich dazu sagen sollte, als Nebenbemerkung. Jeder Mensch, und jetzt können Sie es mir ganz einfach nachvollziehen, jeder Mensch hat einen angeborenen Sinn für Musik, für eine musikalische Grammatik, für ein musikalisches Verständnis. Das hat jeder Mensch. Jeder Mensch wird als musikalisches Genie geboren. Es gibt nur schlechte Lehrer und schlechte Eltern. Das habe nicht ich gesagt, sondern Franz Liszt. Okay, das nächste. Das war 42 Millisekunden, weil ich verkehrt gedrückt habe. Sie müssen nämlich immer richtig
Super.
Drücken. Das war links, jawohl.
Super.
Auch links, ja.
Super.
Nein. Rechts, ja, sehr gut. Ja, ja.
Super.
Links, sehr schön, von Ihnen aus gesehen.
Super.
Rechts, jawohl.
Super.
Wo? Links oder rechts? Rechts, 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 rechts. Rechts, ja. Ich habe wieder verkehrt gedrückt.
Super.
Wir waren gerade eben bei 22 Millisekunden gewesen, weil dieses Gerät spielt so lange, wie Sie richtig tippen und dann setzt es Sie wieder zurück auf einen höheren Stand, damit Sie ganz langsam drankommen. Also wenn Sie zum Schluss fertig sind oder nach 4-5 Mal verkehrt, dann schaltet das Gerät auf Mitte und sagt, Sie haben durchschnittlich, sage ich mal, 20 Millisekunden erreicht. Wir unterbrechen das Spiel hier. Ich zeige Ihnen zum Schluss noch eines meiner allerliebsten Spiele. Na, hier ist es. Dieses Spiel heißt, den anderen von 3 Tönen orten. Links oder rechts oder in der Mitte. Also, da, dit, dit. Wir haben hier, wir sind schon aus dem Bereich der Melodie heraus und wir sind hier in der relativen Zuordnung von unterschiedlichen Tönen. Wir sind noch nicht in der Melodie, nur dass Sie wissen, in welchem Bereich wir in der Grammatik sind.
Prima.
Dankeschön. Da, da, dit, da ist der kurze Ton. Aber es geht nicht nur tief, tief, hoch, sondern es geht auch hoch, hoch, tief. Und zum Schluss gibt es auch einen Ton in der Mitte.
Prima.
Di, di, dat, links drüben. Jawohl, sehr schön.
Prima.
Das sind erst 140 Millisekunden, nur damit Sie die Länge der Zeit wissen. 140 und noch keine 60 oder 30.
Prima.
Da, die, dit, hier rechts üben. Da war der unterschiedliche Ton. Da, die, dit. Die, die, dat, hier
Prima.
Drüben. Jawohl.
Prima.
Da drüben, jawohl, klar.
Prima.
Natürlich, ich habe die Leuchten auch dazu gemacht, denn wenn Sie nachher das Sehen wegnehmen, können Sie Ihr Hören alleine trainieren. Das machen Sie dann mit dem Kopfhörer, beziehungsweise mit den 2 Leuchtdioden, die hier sind. Jetzt gab es 2 Töne gleich, anders, gleich. Nicht? Das waren, dann müsste sie beide Tasten drücken.
Prima.
Da, die, dit.
Prima.
Beide Töne gleich. Die, da, dit. Und es gibt auch da, die, dat. Nur das sind zwei unterschiedliche Tonhöhen und drei Töne. Ganz einfach.
Prima.
Richtig, richtig, da drüben.
Prima.
Das ist hier rechts. Achten Sie mal drauf, wir sind erst bei 80 und es hört sich schon schnell an. Aber es wird brutal, wenn Sie auf 10 Millisekunden kommen. Ich sage es Ihnen jetzt schon.
Prima.
Didi dat, da drüben. Alles klar?
Toll.
Beide. Dida dit.
Toll.
Da di dit. 65 Millisekunden.
Toll.
Bitte? Nein. Dieses Gerät ist für Legastheniker entwickelt, die von 400 und 600 kommen sollen. Das ist die Vorbereitung fürs laterale Training. Das ist das Grundlagentraining, das hier auf dieser einfachsten Stufe anfängt. Das ist für einen ganz bestimmten Verwendungszweck. Ich habe nur das gleich daneben gestellt, weil wir hier ab und zu Verbindungen schaffen können, beziehungsweise auf den Ebenen in etwa gleich sind in der Grammatik. Nur in der Grammatik.
Toll.
55 Millisekunden, beide, ne? Links und rechts. Da drüben.
Toll.
Hier üben.
Toll.
42 Millisekunden.
Super.
38 Millisekunden. Und es sind nur vier Stufen in dem Kommentar. Gut, prima, toll. Und Spitze ist dann das Letzte.
Super.
Jawohl, richtig. 34 Millisekunden.
Super.
Das waren 30.
Super.
Beide zusammen, richtig.
Super.
26 Millisekunden.
Super.
Die, da, dat, links. Richtig. Die, die, dat.
Super.
Da drüben. Auch. Zweimal tief, einmal hoch. 18 Millisekunden. Nein, hier üben. Da, da, dit, richtig, der ist drüben. 16 Millisekunden. Wo? Die, die, dat, 22. Ich habe es nochmal eine Stufe höher geschraubt. 22 Millisekunden. Die, da, dit, 20 Millisekunden. Da, die, dit. Alles klar, gut, kann man weglassen. Also, wie gesagt. Bitte? Nein, das war es im Grunde schon genommen. Man kann also mit diesen Geräten hier in diese Abteilungen reinkommen. Man arbeitet direkt mit seinem Gehirn. Und das können Sie auch ohne dieses Gerät, indem Sie einfache Sachen nehmen und Sie sich vorsagen, üben und lernen können Sie nicht. Denn die Dendriten, die verschaltet werden, werden nur nachts verschaltet. Das war's. Das Gerät stammt von der Firma Meditec, www.meditec.de, kostet 180 Euro und dazu gibt es dann auch noch einen Lateraltrainer, der nachdem diese Sachen in Anführungszeichen über eine Person laufen, dann über zwei Personen auch laufen können, dass sie einen Lehrer haben und einen Schüler, wo sie mit Mikrofon und Lautsprecher die Klänge von rechts nach links wandern lassen oder auch die Augen einzeln abdecken, um dann wirklich ihre Augen aufzutrainieren und ihre Ohren aufzutrainieren. Und das eignet sich sehr gut auch für den Ordonormalverbrauch. Du wirst es nicht verhindern können, dass die Schlafphasen immer wieder nach tief unten gehen. Und nur in dieser REM-Phase, wo man wieder auftaucht, diese Phasen, die man bis zu 5-mal in der Nacht macht, in diesen intensiven Phasen, da wird neu verschaltet. Ansonsten braucht man auch das Batterieausstellen und das Aufladen, das dann ganz langsam passiert, wenn man nach unten fährt. Das ist richtig, das ist richtig. Aber die stören nicht. Ja, die stören nicht. Diese Gehirnareale werden davon nicht verschaltet.